Hey, willkommen bei Mord vor Ort. Wir erzählen die echte Geschichte rund um den Serienmörder Rudolf Pleil. Dazu reisen wir an die Orte des Geschehens und bringen die Atmosphäre zu dir nach Hause. Dies ist Folge 6. Wenn du die vorherigen Folgen noch nicht gehört hast, starte am besten bei Folge 1. Alle Triggerwarnungen findest du in den Shownotes. Und jetzt geht es los mit der Folge. Auf den Spuren eines Mörders. Quer durch die Wälder im Harz. Direkt vor deiner Haustür.
Mord vor Ort.
Es hätte keinen besseren Ort für ein Staffelfinale geben können. Es ist wirklich magisch hier.
Es ist unglaublich.
Wir sind in 65 Metern Höhe auf dem Harzturm in Torfhaus. Und es ist diesmal nicht die Weite, die den Ausblick so besonders macht, sondern das genaue Gegenteil.
Wir stehen hier jetzt seit einer guten Viertelstunde und beobachten nämlich die Nebelschwaden, wie sie hier über die Hügel ziehen und an den Wäldern brechen und woanders dann wieder neu entstehen. Ja, als würde man sich so Zeitraffer-Naturdokus angucken.
Und genauso wie der Nebel wollen wir die letzten Szenen unserer Story an uns vorüberziehen lassen und, genau wie auf diesem sehr, sehr hohen Aussichtsturm, von oben auf alles blicken für den perfekten Überblick. Wie ging es mit Rudolf Pleil und den anderen Akteuren weiter?
Ein letztes Mal tauchen wir ein in die Zeit um 1950. Rudolf Pleil ist hinter Gittern, die Todesstrafe ist abgeschafft, aber doch hängt der Tod über dem Serienmörder.
Es ist nun amtlich. Pleil ist für 9 Morde schuldig gesprochen worden und bekommt lebenslänglich. Das Leben im Zuchthaus ist für ihn sowieso Routine, seitdem er für den Mord am Kaufmann Hermann Bennen einsetzt. Dass er nicht die Todesstrafe bekommen hat, die zu diesem Zeitpunkt ja bereits abgeschafft war, freut Pleil. Er hätte nicht durch eine fremde Hand sterben wollen, weil er ja eben selbst der Profi ist. Er sagt: Dann mache ich mich lieber selber tot. Von jemand anderen lasse ich mich nicht tot machen. Die haben sowieso keine Ahnung davon. Ich bin Deutschlands bester Todmacher. Allerdings findet er auch die lebenslange Haftstrafe nicht gerecht. Dazu sagt er: Einer spielt Karten, der andere Tennis, der andere geht gerne ins Kino und ich mache eben gerne tot. Jeder hat seine Leidenschaft und ich kann ohne tot zu machen nicht leben. Er wolle sich nicht einsperren lassen, auch wenn das einen Suizid zur Folge hätte.
Soweit kommt es vorerst nicht. Er wird wieder in Einzelhaft genommen. Zuerst berichten die Medien aus Ost und West noch regelmäßig über Pleil. In der Westpresse wird Pleil zum Sinnbild einer gescheiterten Nachkriegsgesellschaft. Die Süddeutsche Zeitung nennt ihn den Prototyp des Nachkriegsverbrechers. Im Osten klingt das anders. Die Zeitung Das Neue Deutschland schimpft über ein faschistisches Relikt und sieht in Pleil den Beweis dafür, dass der Westen seine NS-Vergangenheit nicht aufgearbeitet hat. Die Berliner Zeitung wirft dem Richter Willkür vor und nutzt den Prozess, um die westdeutsche Justiz grundsätzlich in Frage zu stellen. Derselbe Mann, derselbe Prozess, dasselbe Urteil und 2 völlig unterschiedliche Erzählungen. Im Westen ein Kriminalfall, im Osten ein politisches Argument. Auch hier zeigt sich, was wir in Folge 1 beschrieben haben. Die Grenze trennt nicht nur Regionen, sondern auch die Art, wie man auf dieselbe Wirklichkeit blickt.
Doch mit der Zeit verstummen die Berichterstattungen über den Fall und Pleils Gedankenkarussell beginnt sich zu drehen. Keine Journalisten wollen noch etwas von ihm wissen. Und er hat auch nichts mehr anzubieten, um an bessere Essensrationen zu kommen. Pleil denkt nach. Nicht über seine Schuld. Darüber ist er sich weiterhin im Klaren, dass er nichts falsch gemacht hat. Er denkt über die Seele nach. Monatelang. Er fertigt sogar beschriftete Zeichnungen an, in denen er seine Beobachtungen niederschreibt und anatomisch darlegen möchte, ob der Mensch eine Seele hat und wo diese sein könnte. Menschen hätten nach seiner Forschung zufolge keine Seele. Allerdings glaubt er, dass Heringe eine Seele haben. Die hätte er früher beim Zerteilen der Fische entdeckt. Neben seiner Forschung beginnt Pleil auch viel zu anderen Themen zu schreiben. Notizen, Briefe, Erinnerungen. Dadurch, dass es mit der Abschaffung der Todesstrafe auch keine Henker mehr gibt, unterschreibt er nun mit Todmacher AD, also Todmacher außer Dienst. Damit geht er zumindest auf Papier in den Ruhestand.
Es ist April 1957. Pleil ist seit dem letzten Prozess seit 7 Jahren in Haft, als er mit 2 Mithäftlingen in eine Schlägerei gerät. Zuerst will er sich zurückhalten, doch als er sieht, wie einem das Blut aus der Nase läuft, packt es ihn und er schlägt zu. Sofort stellt sich die gleiche Befriedigung bei ihm ein wie bei seinen Taten und er kommt zum Höhepunkt. Pleil, der eigentlich dachte, dass sich seine sexuellen Triebe während der langen Haftzeit beruhigt hätten, nimmt dieses Ereignis sehr mit. Er will das nicht mehr. Denn nun beginnt es in seinem Kopf wieder zu brodeln. Wenige Tage später entdeckt der Anstaltsarzt tiefe Schnittwunden an Pleils Wade. Außerdem hat er sich mit einem scharfen Gegenstand vulgäre, frauenfeindliche Begriffe in den Unterarm geritzt, um dadurch wieder einmal zum Höhepunkt zu kommen, ohne sich geschlechtlich anzufassen. Das ist ihm auch gelungen. Wenige Tage später stellt Pleil einen Antrag an die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Er bittet darum, kastriert zu werden. Dadurch erhofft er sich, von seinen krankhaften Trieben befreit zu werden. Er sei dieser Spiele überdrüssig, sagt er. Auf eine Antwort wartet Pleil aber nicht. Mit einer Rasierklinge schlitzt er sich den Hodensack auf, findet aber dann nicht mehr den Mut, seine Sache zu vollenden. Mit starken Schmerzen wird er vom Anstaltsarzt versorgt. Danach fragt Pleil beinahe täglich, ob man ihn endlich kastrieren könne.
Ich habe Phantomschmerzen. Ganz, ganz doll.
Ja, das glaube ich dir sofort.
Oh mein Gott, ey, wirklich. Man hätte sich ja denken können, dass bei seinem verrückten Leben ja es auch im Gefängnis nicht normal wird. Aber ey, wirklich.
Also ich finde es spannend, dass fast 7 Jahre in Haft nichts passiert ist. Also zumindest nichts, was irgendwie sehr auffällig gewesen wäre. Und dann gerät Pleil in eine Schlägerei, sieht Blut und ja, wird quasi rückfällig.
Ja, mich hat's auch sehr an einen Drogenabhängigen erinnert, der jahrelang clean war und jetzt plötzlich Stoff bekommt. Und der Drang oder die Sucht muss ja sogar so stark sein, dass er sich dann sogar selbst verletzt.
Ja, und was ich auch spannend finde, dass er sich solche frauenfeindlichen Worte in den Arm geritzt hat.
Also er hasst Frauen, aber dann ritzt er sich das in den eigenen Arm, so wie ein Tattoo als Identifizierungsmerkmal. Das checke ich nicht, wirklich nicht.
Also ich hätte das jetzt anders interpretiert, vielleicht ja eher so als Reminder, um seine Gelüste immer vor Augen zu haben.
Ja, kann man auch so interpretieren. Aber gut, wir werden es nicht mehr nachvollziehen können, was er sich dabei wirklich gedacht hat. Aber um mal wegzukommen von dieser ganzen Thematik, lass uns zur Auflockerung mal über Heringe sprechen. Was sagst du denn zur Seelenthematik?
Also, dass er glaubt, dass Menschen keine Seele haben, wundert mich jetzt nicht. Also, er hat ja auch gesagt, dass die Frauen für ihn keine richtigen Menschen waren. Und naja, also, wer so wenig Respekt oder gar keinen Respekt vor dem Leben hat, also die Aussage wundert mich nicht. Aber ein Hering, also von allen Tieren, zieht er den Hering als Beispiel für ein Tier mit Seele heran? Okay, weiß nicht, ob das mein First Guess gewesen wäre.
In der letzten Staffel war es ein Vogel, jetzt ist es der Fisch. Aber hier mal ein paar Fun Facts über den Hering. Es ist der am meisten vorkommende Fisch der Welt und auch einer der bedeutendsten Speisefische. Und er kommt besonders häufig vor in der Ost- und Nordsee. Also vielleicht gab es auch einfach viel Hering auf den Schiffen, wo Pleil war. Der Hering lebt in Schwärmen und kann sogar Geräusche erzeugen, aber die Wissenschaft weiß bis heute nicht, warum der Fisch das tut. Ja, also soweit.
Egal wie, ich glaube, die meisten sind sich einig, dass alle Lebewesen eine Seele haben und ganz bestimmt auch der Hering, aber eben auch ganz bestimmt der Mensch.
Und Pleil will sich nun einiges von seiner Seele schreiben.
Pleil schreibt eine Menge hinter Gittern, doch nun will er sich seinen Memoiren widmen. Ermutigt dazu wird er von dem Mithäftling Erich Dollner. Er bezeichnet sich selbst als Meisterschreiber und hilft Pleil beim Strukturieren und Abschreiben. Dollner ist Karl Faktor, also ein Häftling, der einfache Dienste verrichtet im Gefängnis. Vermutlich hat er leichte Hausmeistertätigkeiten absolviert und mit seiner Stellung die Voraussetzungen geschaffen, dass Pleil ungehindert an den Memoiren arbeiten kann. Etwa ein Jahr schreibt Pleil an seiner Biografie. Obwohl das Werk noch nicht ganz fertig ist, hat Pleil schon eine Idee für den Titel. Mein Kampf.
Immer wieder mischen sich Sätze in die Kapitel, die andeuten, dass Pleil nicht mehr lange leben wird. Er will der Welt seine Version der Geschichte hinterlassen, sterben und unsterblich werden. Am 15. Februar 1958 wird aus Pleils Notizen ernst. Der Vorstand der Straf- und Sicherungsanstalt Celle teilt der Staatsanwaltschaft mit: In der Strafsache gegen Rudolf Pleil wird mitgeteilt, dass Pleil mit 33 Jahren am 16. Februar 1958 gegen 6.20 Uhr in seiner Zelle tot aufgefunden wurde. Er hat durch Erhängen Selbstmord begangen.
Wenige Tage später wird Dollner entlassen. Er soll die Biografie verlegen und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Dollner erbringt Pleil damit keinen Freundschaftsdienst. Er erhofft sich vor allem finanziellen Gewinn. Er schmuggelt Pleils Papiere aus dem Zuchthaus. Bei seiner Entlassung versteckt er sie in einer doppelbödigen Aktentasche. Draußen tritt er als Vertreter der Texte auf und nennt sich Generalbevollmächtigter und rechtmäßiger Eigentümer der handschriftlichen Aufzeichnungen des Herrn Pleil. Wie Dollner die Texte verlegen ließ oder an wen er sie verkaufte, ist nicht ganz eindeutig geklärt. Wir haben Abschriften dieser Biografie mit zusätzlichen Einordnungen und Ausschnitten aus den Akten für diesen Podcast genutzt. Zusammengestellt wurde das Buch vom Journalisten Fred Selin mit dem Titel »Nur Heringe haben eine Seele«. Rudolf Pleil ist tot. Tobi, die Frage ist, was ist mit seinen Mittätern passiert?
Ja, auch mit denen ging es hinter Gittern schnell zu Ende.
Zumindest mit seinem ehemaligen Komplizen Karl Hoffmann. Auch er war in Celle untergebracht und dort starb er dann auch 1976 an Herzversagen.
So, und was ist mit Konrad Schüssler passiert? Der war doch auch in Celle. Und irgendwie komisch, dass die sich da nicht begegnet sind.
Also zumindest wurde darüber nie geschrieben. Ich kann mir vorstellen, dass sie die drei dort separiert haben, um keinen Ärger zu provozieren. Schüssler hat ja auch lebenslänglich bekommen, aber er wurde Ende der 1970er Jahre begnadigt und entlassen. Danach verwischen sich dann seine Spuren.
Ja, und so ist es auch bei den anderen Akteuren unserer Geschichte. Was ist mit Gretel und Pleils Kindern passiert oder was wurde aus Lydia Schmidt? Das ist bis heute unklar. Wir sind aus Gründen der Privats- und Intimsphäre aber auch nicht tiefer in die Recherche eingetaucht.
Aber von ein paar Akteuren und Nachfahren gibt es doch noch ein paar Geschichten, die wir teilen wollen.
Und wir beginnen mit einer guten Geschichte.
Auf einem Zeitzeugenportal haben wir die Geschichte von Helga Erasmi entdeckt. Sie erinnert sich, wie sie früher mit ihrer Mutter über die Grenze schlich. Zu diesem Zeitpunkt war sie 9 Jahre alt. Um nicht belästigt oder ausgeraubt zu werden, beschlossen sie, nicht mehr tagsüber zu wandern. Auch die Sorge vor Krankheiten oder Vergewaltigung sorgte dafür, dass die zwei sich nur noch nachts und im Morgengrauen fortbewegten. Auf einer ihrer Grenzgänge waren sie allerdings auf Hilfe angewiesen und trafen einen jungen Mann, der sich auszukennen schien. Schnell wurden sie sich über Preis und Treffpunkt einig. Am nächsten Tag sollte es losgehen. Doch später entschied sich die Mutter um. Sie habe etwas Böses in seinen Augen wahrgenommen. Auf keinen Fall werden sie mit ihm über die Grenze wandern. Erst viel später erfuhren sie, dass dieser Mann Rudolf Pleil war. Helga Erasmi ist noch heute dankbar dafür, dass ihre Mutter diese kluge Entscheidung getroffen hat.
Auch eine Protokollantin erinnert sich, die bei Pleils Vernehmung dabei war. 2013 gab Jutta Schulz mit 87 Jahren der Braunschweiger Zeitung ein Interview. Sie erinnert sich noch daran, dass Pleil nur wenige Jahre älter war als sie, aber dass es durch sein Aussehen fast unmöglich war, sein richtiges Alter zu schätzen. An eine Situation erinnert sie sich noch sehr gut. Als Pleil aufgefordert wurde, zu beschreiben, was er mit den Frauen gemacht hat, habe er auf Schulz gezeigt und geantwortet: "Leg mir mal das Mädchen auf den Tisch, dann zeige ich dir das." Sie weiß noch, wie der Bleistift in ihrer Hand gezittert hat. Rückblickend belastet hat sie der Fall aber nicht.
Unter den vielen Facetten des Falls Rudolf Pleil gibt es eine Geschichte, die besonders bewegend ist, weil sie die langfristigen Schäden sichtbar macht, die seine Taten in Familien hinterließen. Die der Hella Mock. Sie war erst 3 Jahre alt, als ihre Mutter im späten Herbst 1945 auf dem Heimweg zwischen Remscheid und Wernigerode getötet wurde. Erst Jahrzehnte später erfuhr Mock, dass ihre Mutter zu den Opfern Pleils gehörte. Was dieser Mord bedeutete, beschreibt Mock so: "Unsere Familie wurde auseinandergerissen. Ihr Bruder blieb bei den Großeltern, sie selbst kam zunächst zu einer Tante nach Remscheid. Die gemeinsame Kindheit der Geschwister war damit abrupt beendet. In ihrem Zuhause wurde über das Verbrechen lange geschwiegen. Zurück blieben wenige Gegenstände und vor allem die Tagebücher der Mutter, die Mock wie einen Schatz hütet. Weil sie kaum eigene Erinnerungen an ihre Mutter hat, wurden diese Aufzeichnungen für sie zum einzigen Weg, ihr nachträglich nahe zu kommen. Sie liest darin, wie sehr die Mutter den eingezogenen Vater vermisste, wie sie vom kleinen Alltag erzählte. Dass Mock die Hefte zeitweise nicht ansehen konnte, weil sie die Worte so auffühlten, zugleich aber auch vor Glück weinte, weil sie überhaupt etwas von ihrer Mutter in den Händen halten kann, zeigt, die Tat endet nicht mit dem Tod des Opfers, sondern setzt sich im Leben der Hinterbliebenen fort. So trägt sie die Leerstelle, eine Mutter, die sie nie wirklich kennenlernen konnte, bis heute mit sich.
Wir gedenken zum Schluss allen Opfern: Hermann Wennen, Emmy Leppin, Gertrud Glöde, Eva Mier, Lydia Schmidt und allen weiteren getöteten oder misshandelten Frauen und Männern.
Das war die 3. Staffel von Mord vor Ort. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Und ich bin mir sicher, dass wir uns schon bald wieder hören werden. Vielleicht sind wir auch bald direkt vor deiner Haustür.
Bis dahin, besucht uns doch gern auch auf Instagram oder TikTok unter mordvorort_podcast. Lasst uns doch auch gern eine Nachricht da. Wir freuen uns auf euch.
Im Nebel flüstert kalter Wind. Die Tannen sind wie stumme Wachen. Der Boden schwarz, der Weg verrinnt. Dort, wo wir uns Beine machen. Durch den Wald, kein Laut, kein Licht, wo der Osten schweigt. Ein Ast, der leise bricht, ein Knall hallt fern im alten Tale.
Wir halten still, doch wagen's nicht, zu träumen von dem nächsten Male. Das Herz schlägt wild, der Atem naht an Grenzen, die die Nacht erzählen. Ein Schatten sieht, wo keiner trat. Die Stille trägt verlorene Seelen.
Durch den Wald, durch den Wald.
Mord vor Ort ist eine private Produktion von Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Moderation, Recherche und Content: Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Musik: Pixabay und erstellt mit Suno. Vielen Dank an das Ingenieurbüro Hess und an alle Unterstützerinnen und Unterstützer.
Folgt dem Podcast, lasst einen Kommentar da und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Für mehr Einblicke folgt uns bei TikTok oder Instagram unter mordvorort_podcast.